Eine kleine Ankündigung in eigener Sache. In diesem Jahr findet am 15. Mai der Deutsche Ingenieurtag des VDI in Düsseldorf statt. Gemeinsam mit euch diskutieren wir über Zukunftsthemen aus Mobilität, KI, Energie, Weiterbildung und Gesundheit. Einen Tag lang gibt es dazu jede Menge spannende Keynotes, Workshops und Paneldiskussionen. Meldet euch gerne an und diskutiert mit uns über den Technologiestandort Deutschland. Mehr Infos zum Event findet ihr in den Shownotes. Oder informiert euch direkt auf unserer Website und bei Social Media. Dort findet ihr alles zur Anmeldung und zum Programm. Wir freuen uns auf euch.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir schauen heute mal in den Himmel und wir können von unserem Studio aus sogar noch ein bisschen Himmel erkennen. Bei uns ist es ja relativ gut, sonnig, bisschen bewölkt. Und das Wetter ist ja immer ein Thema, was jeden beschäftigt. Vor allem, wenn es darum geht, an ja, Events teilzunehmen, an Festivals teilzunehmen oder andere Open-Air-Veranstaltungen, da sollte das Wetter ja im besten Fall stimmen. Aber wie ist das eigentlich? Wie beeinflusst das Wetter Großveranstaltungen? Wie plant man das? Was gibt es da für Techniken? Und darüber wollen wir heute sprechen.
Genau, dazu sprechen wir mit Malte Neuper. Er ist deutscher Meteorologe mit besonderem Interesse an Radarmeteorologie. Er forscht unter anderem über Gewitter und engagiert sich zudem in Grundschulen und bei Senioren zum Beispiel. Und er ist natürlich auch im VDI als Experte aktiv. Hallo Malte, herzlich willkommen.
Hi.
Ja, hallo nach Düsseldorf.
Bevor wir jetzt so richtig in die Thematik einsteigen, wie sieht das denn eigentlich aus? Also wie darf man sich das bei dir vorstellen, Malte? Wenn du bei Großveranstaltungen gebucht wirst, um da das Wetter zu prognostizieren oder was auch immer, was machst du da eigentlich genau?
Also es ist vielfältig. Einerseits geht es natürlich von der normalen Prognose, also das heißt, man schreibt einfach den Wetterbericht, wie man ihn auch letztendlich so aus der Zeitung kennt, nur mit Fokus auf das Gebiet, auch versucht, bisschen das Gefahrenpotenzial ein bisschen einzuengen und zu sagen, auf was ist zu achten, was kann passieren, um dann eben auch noch also wirklich den Fokus deutlich mehr auf den Kunden zu legen, also dass die Vorhersage darauf zuzuschneidern. Dann natürlich bei der Veranstaltung, wenn der Kunde mich da auch bucht, ist es so, dass es einerseits eine Fernüberwachung gibt. Dann sitze ich hier am Computer, habe alle meine Bildschirme vor mir und eben auch Daten und bin mit den Kunden auch über Messenger oder Telefon direkt verbunden jeweils. Ruf an, wenn was passiert, bin eingebunden in die Lagebesprechung oder schicke dann auch Bilder als Messenger rüber, um zu zeigen, ja, da passiert irgendwas und darauf müsst ihr achten oder sonst was. Und vor Ort ist es natürlich noch unmittelbarer. Da bin ich wirklich eingebunden, da sind die Kommunikationswege deutlich geringer. Also alles, was ich vor Ort mache, könnte ich prinzipiell auch zu Hause machen, aber wie gesagt, dieser persönliche Kontakt ist relativ wichtig, aber auch wenn ich dann eben die Gewitter, letztendlich Wolken aufziehen sehe, das hat natürlich nochmal einen zusätzlichen Mehrwert. Natürlich gibt es Webcams, aber so dieses persönliche Erfahren, das ist natürlich auch nochmals ein zusätzliches Messsystem.
Mhm. Ganz naive Frage, welche Gefahren gibt es denn durch das Wetter für solche Großevents oder für Festivals, wie immer sie auch heißen? Ja, da gibt es Unwetter, das ist mir klar, aber es gibt ja auch solche Aspekte wie Hitze im Sommer und so weiter und so fort. Was muss denn da alles beachtet werden?
Ja, also es kommt natürlich je auf das Festival drauf an oder auf die Veranstaltung. Auf das Publikum ist es jetzt zum Beispiel ein klassisches Konzert, Open-Air-Konzert, da sind natürlich einerseits die Instrumente gefährdet, andererseits ist das Publikum oft nicht so sehr mobil, wenn irgendwas passiert oder mehr vulnerabel gegenüber Niederschlag. Tennis-Matches zum Beispiel, die müssen auch relativ schnell abgebrochen werden. Bei anderen Heavy-Metal-Konzerten, siehe Wacken, da wenn es da ordentlich regnet, das trägt zur Atmosphäre bei. Wobei natürlich 2023 gab es den ergiebigen Regen und jo. Da konnte nicht angefahren werden. Und deswegen gab es da auch ziemliche Einschränkungen. Genau, das sind alles so was man eben beachten muss, diese sogenannte Vulnerabilität. Und es ist natürlich Nummer eins ist der Blitzschlag. Ja, das ist so diese normalen Gefahren. Es gibt in Deutschland 750 circa Verletzte durch Blitzschlag circa und sieben, die dann eben tödlich enden. Aber wie gesagt, das ist die Nummer eins Bedrohung. Dann natürlich Sturm, auch Tornados. Da müssen wir auch drüber sprechen letztendlich. Die muss man auch im Kopf behalten in Deutschland, wie Paderborn zum Beispiel. Dann haben wir den Starkregen, Hagel. Und dann die Hitze. Das ist natürlich auch ein deutliches Thema, Hitzeschlag und Dehydrierung, wobei da auch mittlerweile bei den Festivals, gerade was die Dehydrierung anbelangt, ziemlich viel gemacht wird, auch sehr kreativ gearbeitet wird. Also zum Beispiel an den Toiletten eine Urintafel wird aufgehängt, je nach Farbe des Urins. Dann muss man achten, na, ich bin sehr dehydriert, also muss ich mehr trinken. Also das ist schon recht gut gemacht.
Okay, das habe ich auch noch nicht gewusst.
Nee, also eine Tafel habe ich auch noch nicht vorgefunden
Nee,
irgendwo,
okay.
aber es ist ja auch gut, dass sowas alles gibt, ne? Ja, ab wann kann man denn eigentlich eine verlässliche Prognose treffen für eine Großveranstaltung? Also ist das jetzt schon 1, 2 Wochen vorher möglich oder erst 3 Tage vorher möglich? Wie ist da so die Marke?
Ja, also es hat sich natürlich im Laufe der Zeit gewandelt, als ich angefangen habe. Da genau, waren die Computermodelle noch sehr, sehr grob. Waren die Alpen nur ein Dreckhaufen. Der Schwarzwald zum Beispiel war gar nicht abgebildet. Aber mittlerweile sind die Modelle recht gut geworden und auch der Prognosehorizont hat sich natürlich, die Qualität des Prognosehorizonts hat sich deutlich verbessert. Ich denke, was für einen Mehrwert kann ich geben? Also die Mittelfristprognose bis eine Woche vorher, da kann ich eine grobe Einschätzung geben und da kann der Veranstalter natürlich auch sich schon mal vorbereiten. Ja, da kann er natürlich seine Notfallpläne anpassen. Was ist denn möglich? Was ist zu erwarten? Wie ist das Personal zum Beispiel, ja, aufzustellen? Was ist mit den Getränken? Ist es eher der warme Eintopf oder eben das Eis, was ich eben mehr benötige? Ne? Das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor. Und dann, je näher das Event ranrückt, sagen wir mal 4, 5 Tage, da kann man natürlich schon mal ganz genau betrachten, wie sieht es an diesem Tag aus, wann sind die Zeiträume natürlich, auf die ich achten muss, wann sind die potenziellen Gefahren. Und umso mehr wird es dann eingeengt mit der Zeit. Ja. Wobei ich auch in dem Zusammenhang sagen muss, der Veranstaltungsmeteorologe, er muss ja irgendeinen Mehrwert geben auch. Und es ist nicht unbedingt dieses Nein, dieses Abbrechen, sondern ja, also ihr könnt diese Veranstaltung trotz allem noch weiterführen, also in aller Sicherheit, mit allen Sicherheitsvorkehrungen. Also wie gesagt, ich habe meine Wetter-App, die meisten haben eine Wetter-App, aber was wir also als Mehrwert geben, also wir sind, die Wetter-App macht so die Daten, die da dargestellt werden, macht nur 5% von dem aus, was wir uns angucken. Und
Ah, okay, ist ja
letztendlich geht es
wirklich nicht
darum,
viel.
eben genauer zu sein und zu sagen, nee, es ist zwar ein Gewitter im Aufzug, aber letztendlich kann ich noch sagen, das betrifft uns nicht oder nur am Rande und das Gefahrenpotenzial ist beherrschbar und von daher, genau, kann das eben dementsprechend auch weitergehen.
Dann würde ich direkt mal fragen, wie es mit der App dann so aussieht. Also jeder von uns hat ja so eine Wetter-App auf dem Smartphone. Wenn da jetzt nur 5% der möglichen Daten einlaufen, dann also kann ich die da eigentlich löschen, oder?
Vor allem, wenn du mehr solche
Nein,
Apps hast,
nein.
dann kann
Nein.
man die, die das schönere Wetter annimmt. Ne? Ja.
Also als Beispiel 2014 Ela, dieses Pfingstunwetter, was auch durch Düsseldorf gezogen ist. Ich meine, wenn ich einfach diese Blitz-App habe, sehe, also nicht Warnung vor Polizeiblitzern, sondern wirklich atmosphärischen Entladung, da konnte ich wirklich Stunden vorher sehen, dass eben wirklich was Großes, Grobes und auch auf einen zukommt, aufs Rheinland zukommt, auch die Zeit ziemlich gut einengen. Ja, also das war so ein Phänomen, also so ein, dass sich sehr gut eben einfach mit dieser normalen App, die ich habe, gut vorhersagen konnte. Dann auch dieser Niederschlagsradar, das ist ein Ding. Ich habe ja
Ja,
im Eingang wurde ja gesagt, ich gehe öfters zu Grundschulen und sobald man auf der Karte seinen Ort lokalisieren kann, dann ist dieses Niederschlagsradar wirklich sehr, sehr eingängig. Ich sehe, wie die Niederschlagsgebiete wandern und kann dann sehen, ach, das kommt auf mich zu, da wird es gleich regnen. Das Problem halt im Sommer ist, dass die Gewitter zum Beispiel sehr dynamisch sind. Also im Gegensatz zu so einem großräumigen Regengebiet, das kommt auf einem zu, das verändert sich nicht viel und dann kann ich sagen, um so und so viel Uhr, um Punkt diese Minute fängt es an zu regnen. Das ist relativ gut vorhersagbar. Aber bei den Gewittern, die entwickeln sich am Rand, bildet sich ein neues Gewitter. Da sind so wirklich sehr, sehr viele Prozesse wirksam, sehr dynamisch. Das macht die ganze Sache auch ziemlich spannend, aber letztendlich auch tricky ein bisschen. Da brauche ich eben mehr Informationen, also auch dreidimensional. Das ganze System muss ich untersuchen. Also wenn wir jetzt mal gucken, Blitze, die Blitzgefahr, es kommt eben ein Gewitter auf mich zu. Ich sehe, da sind Blitze drin und sehe, das Gewitter kommt wirklich in meinen Ort, auf den Veranstaltungsort zugezogen. Aber wenn ich dann dreidimensional sehe, dass es schon zusammenbricht und nicht mehr in diese minus 10 Grad, ins minus 10 Grad Niveau reinreicht, dann kann ich auch sagen, oh, das gibt nichts mehr mit Blitzen. Also da ist die Gefahr gleich vorüber. Oder eben, wenn ich dann visuell sehe, ah, das baut sich auf, es hat doch keinen Blitz bereitgestellt, aber es baut sich auf, es kommt schon in diese Zone rein, wo ich Vergraupelung habe. Da habe ich dann das Blitzpotenzial und kann dementsprechend auch vorhersagen, da was passiert.
Gibt es denn so Sicherheitsmaßnahmen, die auch die Veranstalter von Open-Air-Konzerten auch schon mal selber treffen können? Also da meine ich jetzt nicht genügend kaltes Wasser für überhitzte Personen, sondern ich weiß nicht, Blitzschutz oder so Schutzzonen. Kann man da was machen oder ist das Open-Air eigentlich gar nicht möglich?
Doch, das wird mittlerweile gemacht. Also nach diesem, nach zum Beispiel dem schweren Unwetter bei Rock am Ring, wird das jetzt auch zunehmend bei den Open-Air-Veranstaltungen aufgebaut. Das sind so mobile Blitzschutz-Einrichtungen mit einem großen Mast. Man versucht, den Blitz dementsprechend einzufangen und in eine Schutzzone zum Beispiel abzuleiten oder eben auch Zelte mit einem gewissen Blitzschutz zu versehen. Und dann natürlich auch zu gucken, wo kann ich dann dementsprechend die Festivalbesucher in Sicherheit bringen. Also das heißt, diese Evakuierungspläne werden dementsprechend angepasst. Also früher war man eher auf der Schiene, sobald die aus dem Festivalgelände draußen sind, die Zuschauer oder das Publikum, dann bin ich fein raus. Ja. Aber heute guckt man das ganzheitlich. Also da guckt man, dass wirklich alle in Sicherheit sind. Und gerade bei diesen Konzerten, also ich meine, Faradayscher Käfig, Auto ist ein sicherer Schutz, solange das Auto nicht unter irgendeinem morschen Baum steht, der beim nächsten Windstoß umgeweht wird, ist es natürlich gegenüber Blitze ziemlich sicher. Und dann ist es so, dass eben bei Festivals Warnblinker angemacht wird, wenn man noch Platz im Auto hat. Also für Leute, die dann eben Schutz suchen, die sehen dann, da ist ein Auto mit Warnblinker, da ist Platz, dann kann ich da reingehen und mich da auch in Sicherheit bringen.
Okay. Ja, in unserem Vorabgespräch, da hatten wir auch über so Wordings wie Cloud Seeding gesprochen. Und das wollen wir natürlich gerne auch hier im Podcast aufklären. Also kann man überhaupt irgendwie auch Einfluss auf das Wetter nehmen? Also wenn man jetzt weiß, da kommt so eine tolle Veranstaltung und es soll gießen ohne Ende und das möchte man nicht. Was ist denn dabei Cloud Seeding?
Ja, also letztendlich, um mal ein bisschen auszuholen, also generell ist es ja, in uns drin, da kommt eine existenzielle Bedrohung. Das ist natürlich so ein kräftiges Gewitter. Da will man irgendwas dagegen tun. Ja, früher gab es dann die Gebete, Tieropfer. Dann die Germanen haben Speere in die Wolken geschmissen. Die Römer haben vorgeschlagen, zum Beispiel eine Schildkröte mit der rechten Hand ums Feld zu tragen. Das soll gegen schwere Gewitter helfen. Dann gab es zum Beispiel die Praktik des Glockenläutens. Ja, das wurde aber verboten, weil also es ist keine gute Idee, ein nasses Seil in der Hand zu haben und mit dem höchsten Punkt der Umgebung verbunden zu sein, während so ein Gewitter auf einen zukommt. Nee. Nach so einem schweren Unwetter gab es viele Küsterstellen neu zu besetzen, deswegen wurde das dann verboten. Und dann gab es auch noch diese Überlegung Operation Plowshare, also von den Amerikanern. Man hatte Atombomben entwickelt und sagt, boah, die haben coole Teile. Der heutige Präsident greift das leider wieder auf und sagt dann, damit können wir ja auch das Wetter beeinflussen, Hurricanes abschwächen oder bei großen Tornado-Outbreaks da auch eben mal für eine Atombombenexplosion sorgen, die das eben abschwächt oder verändert. Dann hat man eben überlegt und man kann nicht mit der Energie konkurrieren. Also die Energie in so einem mittelprächtigen Gewitter allein über die Freiwerdung der Kondensationswärme, das entspricht so 17 Atombomben, also der Energie von 17 Atombomben. Deswegen hat man das eben eingestampft, gesagt, oh, das geht nicht. Aber man hat gesehen, bei der Niederschlagsbildung gibt es einen bestimmten kleinen Bottleneck sozusagen, so einen Flaschenhals. Die Um jetzt ein bisschen wissenschaftlich auszuholen, ist es so, damit Wolkentröpfchen sich bilden, also damit eben flüssiges Wasser sich bildet, brauche ich bestimmten Dreck. Sonst verdunstet es schnell wieder. Bei reiner Luft muss ich eine Übersättigung von ein paar hundert Prozent haben, damit sich Wolkentröpfchen bilden. Jetzt diese kleinen Dreckpartikel, die sorgen für den Mindestradius, wo sich das Wasser anlagern kann und nicht sofort wieder verdunstet. Das sind die sogenannten Kondensationskerne. Die sorgen dafür, dass sich eben überhaupt Wolken bilden bei 100% Luftfeuchtigkeit. Aber jetzt haben wir flüssige Wolkentropfen nebeneinander. Wenn die so verschieden groß sind, fallen die auch verschieden schnell, stoßen zusammen, bilden größere Wolkentröpfchen. Und das ist so eine Regenentbildung. Aber die ist nicht sehr effektiv hier in unseren Breiten. Auf der anderen Seite, wenn ich Eiskristalle habe, die wachsen auf Kosten dieses flüssigen Wassers extrem schnell. Und da bilden sich dann die Niederschlagspartikel. Aber die Eisteilchen bilden sich nicht mit normalen Dreckpartikeln, sondern benötigen besondere Dreckpartikel, die sogenannten Eiskeime. Und davon gibt es in der Atmosphäre sehr, sehr wenig. Und der Gedanke des Cloud Seeding ist, zusätzliche Eiskeime reinzubringen, damit
Ah, okay.
mehr Eispartikel entstehen, die dann schneller wachsen können.
Ah,
Ja,
ja.
und das ist so die Idee. Das wurde in Russland bei den Paraden zum Sieg über Nazi-Deutschland immer gemacht, in China bei den Olympischen Spielen, bei der Öffnungsfeier. Kam auch ziemlicher Regen auf. Man hat irgendwie, ich glaube, über 1000 Raketen da reingeschossen mit Silberjodid. Und es hat bei der Öffnungsfeier nicht geregnet. Ja. Es ist immer noch in der Debatte, ob das wirksam war oder nicht. Aber genau, das wird halt auch gemacht. Aber letztendlich die Wirksamkeit zu beweisen, ist immer noch sehr, sehr schwierig. Es gibt große Projekte weltweit in den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Regenerzeugung, aber es ist noch momentan noch nichts, was man hier für den Hausgebrauch benutzen kann.
Ja, alles klar, danke.
Ja, dann mal eine ganz besondere Frage. Ich habe überlegt, ob man die überhaupt stellen darf, aber ja, wir machen es einfach mal. Kann man denn irgendwie feststellen, wie vulnerabel so ein Festival ist? Also ich sage mal so ganz provokativ, Heavy Metal versus Klassik. Ist es gefährlicher, zu einem Heavy Metal-Konzert zu gehen? Und beim Klassik-Konzert ist das nicht ganz so dramatisch, wenn es denn knallt.
Unterschiedlich. Ich meine, es kommt natürlich auf den Veranstalter an, wie die Vorsorge da stattgefunden hat. Ich sage mal so, also gerade Heavy-Metal-Konzert, die Leute dort nehmen sehr viel Rücksicht aufeinander. Nach dem Konzert sieht es oft aus, wirklich wie geleckt. Also die räumen ihren Müll sehr, sehr gut auf, also das da braucht man und helfen sich meistens auch gegenseitig hilfreich. Auch klassische Konzerte natürlich, genau, da geht es auch sehr gesittet zu, aber also da die Vulnerabilität kommt eben drauf die Exposition an, in welcher Region passiert das, ist das bisschen erhöht, einen Hügel oder bin ich da eher in einer geschützten Lage drin? Das sind eben dann die Unterschiede.
Aber da gibt es keine Klassifikation in dem Sinne, oder? Das kann man nicht sagen, wahrscheinlich.
Nee, also
Nee.
eigentlich nicht. Ich meine, natürlich ist es so, dass eben bei klassischen Konzerten eher bei Regen oder bei ein bisschen geringeren Ausprägungen der Wetterstärke sozusagen da schon eben Rücksicht genommen wird oder abgebrochen wird vielleicht als bei einem Heavy-Metal-Konzert. Oder auch je nach Republik. Also ich hatte in Hamburg mal eine Beratung gemacht und hat ziemlich geregnet und die meinten dann, ach, ist doch normal, passiert doch nichts. Genau, also ganz
Nur Wasser.
nettes Wetter hier.
Ja,
Genau, ist ja
okay.
nur Wasser.
Gut, wie hat sich denn eigentlich so die Radarmeteorologie im Laufe der Zeit verändert? Also welche Messmethoden, Analysen sind jetzt heute eher modern? Wie war das früher? Also kannst du da vielleicht so kompakten Überblick geben?
Ja, also generell, also das ist ja dieses Radar ist dieses Nowcasting-Tool schlechthin. Das heißt, für die Kurzfristvorhersage, ich bewerte letztendlich das Wetter, was gerade stattfindet und sehe das eben mit meinen Radaraugen und gucke nach Signaturen, ob sich die Zelle entwickelt, ob es auf mich zukommt. Es ist so ein bisschen wie das platonsche Höhlengleichnis, ja. Es ist ja ein Fernerkundungsinstrument. Ich sende Strahlen aus. Die Strahlen werden irgendwo reflektiert, hoffentlich an Hydrometeoren, kommen zu mir zurück und ich denke mir dann eine Geschichte aus. Das ist ja bei Platon, er sieht nur die Schatten an der Wand aus der Höhle und die De Leute denken sich dann die Geschichte aus. Das machen wir Radarmeteorologen auch, ja. Geschichten ausdenken, erzählen oder generell als in der Wettervorhersage. Manchmal stimmt die Geschichte relativ gut, manchmal eben nicht. Also es gibt viele Annahmen, die zutreffen müssen, damit ich die meteorologisch relevante Information überhaupt habe. Und das hat sich natürlich verbessert. Also diese Erkennung, ob es eben meteorologische Streuer sind und zunehmend auch kann ich erkennen, sind es größere, abgeplattete Tröpfchen, ist es Graupel oder Hagel da drin? Wie ist die Tropfenverteilung? Dann kann ich erkennen, gibt es da einen kräftigen Aufwind zum Beispiel an verschiedenen Signaturen? Und natürlich auch die Auflösung hat deutlich zugenommen. Also ich kann natürlich früher waren es einmal ein Kilometer, heute geht es runter auf 250 Meter, sogar auf 100 Meter runter Auflösung. Da kann ich dann natürlich schon deutlich besser was erkennen. Also jetzt zum Beispiel bei einem Festival kann ich sagen, ja, das zieht knapp an euch vorbei, zwei Straßen weiter, da wird es regnen. Bei euch jetzt beim Tennismatch, da wird es nicht regnen. Und das ist dann mittlerweile, also wirklich das Handwerkzeug, was man da zur Verfügung hat, ist mittlerweile sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich meinte vorhin, man guckt auch mehr auf diese dreidimensionale Entwicklung, dass man nicht nur diesen Niederschlag auf der Fläche sieht, sondern wirklich dieses Gewitter an sich, ob da wirklich so die Dynamik nach oben schießt oder ob das eher flach ist und schon fußlastig ist, ob sich's auflöst zum Beispiel. Das sind dann natürlich diese Möglichkeiten.
Also mir fällt das spontan so ein bisschen ein, das hat jetzt nichts mit irgendwie Open-Air-Events oder sonst was zu tun, dass aber doch, ja, des Öfteren doch schon mal der Kritik ist, dass so lokale Vorhersagen, wenn es Überschwemmungen gegeben hat oder was auch immer, Starkregenereignisse, in der Kritik stand, es wurde für eine andere Region eher angesagt als für die, wo es dann tatsächlich gekommen ist. Das hat es ja durchaus schon gegeben und ist wahrscheinlich auch normal und natürlich. Aber da fragt sich ja so der normale Bürger irgendwie auch so, gut, ist die Technik nicht gut genug ausgestattet oder können wir das doch nicht so vorhersehen, wie du es gerade eigentlich beschrieben hast? Also zwei Straßen weiter, jetzt mal überspitzt gesagt, da kommt's dann. Weil das ist ja in der Realität nicht immer so, ne, dass man das wirklich ganz genau sagen kann, da kommt der Starkregen zum Beispiel. Wie würdest du das einordnen?
Ja, also es gibt manche Situationen, da können wir Meteorologen so richtig glänzen. Ja, also da passt es wie die Faust aufs Auge und die Situationen werden deutlich häufiger. Man muss auch natürlich mit einer gewissen Demut als Meteorologe rangehen. Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin groß geworden in der Meteorologie, also in der Wettervorhersage mit den alten Modellen. Da waren die Alpen, wie gesagt, ein kleiner Dreckhügel. Die Auflösung war ziemlich grob. Heutzutage sind die Modelle deutlich feinmaschiger und sie zeigen eine Genauigkeit oder geben eine Genauigkeit vor, die teilweise nicht vorhanden ist. Ja? Das heißt, es werden Gewitter simuliert, aber die werden nicht an diesem Ort simuliert, wo sie nachher kommen, ja? Sondern man weiß eigentlich, es gibt eine gewisse Gewitterneigung und wo die dann kommen, das ist, kann man nur im Nowcasting, im Kurzfristbereich, also sehen letztendlich. Also die Atmosphäre ist empfänglich für vertikale Umlagerung. Es ist wie beim Puzzle. Man hat erstmal diesen Randbereich zusammengepuzzelt und letztendlich weiß schon ein bisschen, wie das Bild aussieht. Aber diese Details, die kommen erst später mit den einzelnen Puzzleteilen innen drin, ja. Und genau, und das ist natürlich, die Modelle werden machen das, dass der Rand immer breiter wird, also dass ich mehr Details weiß, aber wir sind noch nicht wirklich sehr nah an der Mitte letztendlich. Da ist noch viel Platz für hin und her. Es hilft die Erfahrung, ja. Wie gesagt, ich meinte vorhin die Demut. Also meine Frau hat mir zu den letzten Fehlvorhersage das T-Shirt Trust the Weatherman geschenkt. Nein. aber gerade ich meine, Fehlvorhersagen kommen natürlich vor und das sind auch eigentlich die wichtigen Grundlagen für eine Meteorologin in der Ausbildung. Daraus lernt man letztendlich auch. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, was heute an Rüstzeug möglich ist, mit dem Handwerkszeug, was man sich aneignet, ist schon brutal gut geworden. Und es wird auch noch besser. Genau.
Ja, dann danke für die Einschätzung.
Ja, gucken wir mal so ein bisschen über unsere Grenzen hier in Deutschland hinaus. Wie gibt es denn international Unterschiede bei der Qualität der meteorologischen Arbeit? Du stehst ja auch mit US-Kollegen im Austausch, wie wir vorab von dir gehört haben. Erzähl doch mal ein bisschen. Gibt es internationalen Austausch unter Meteorologen?
Ja, auf jeden Fall. Also früher lief das hauptsächlich, also über soziale Medien, ist sehr schön. Da wird dann eben gepostet, guckt mal, hier habe ich das interessante Radarbild, diese Sache habe ich hier. Und man tauscht sich natürlich dann auch darüber auf, hier passiert das, internationale Konferenzen, da wird sich ausgetauscht. Dann eben früher, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, gab es eben auch sehr herrliche Online-Fortbildung vom amerikanischen Wetterdienst für internationale Kollegen, also für jeden frei, die didaktisch auch sehr gut gemacht sind. Ja, und also da ist der Austausch in der Community auf jeden Fall da. Es war auch damals schon im Kalten Krieg zum Beispiel, war dieser Austausch in der Meteorologie schon da, weil man sehr früh erkannt hatte, das Wetter ist global, das kennt keine Grenzen. Ja, und das ist eigentlich das Schöne. Es ist eigentlich auch eine relativ überschaubare Community, aber mit vielen Wetterverrückten oder Bekloppten, die Betonung liegt auf bekloppt, sozusagen in dem Sinne. Aber genau, nee, da, was einen ein, ist eigentlich wirklich diese pure Leidenschaft fürs Wetter und diese Faszination, wobei das natürlich bei Gewittern immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Es ist eine existenzielle Bedrohung, aber andererseits diese Ästhetik, die da so ein Gewitter hat, ist natürlich auch spannend, um sich damit zu beschäftigen.
Ja, nochmal eine ganz andere Frage zum Thema Haftung müssen wir ja vielleicht auch mal stellen. Wer haftet denn bei Schäden oder bei Ausfall, wenn zum Beispiel vorab nicht ganz klar war, dass das Wetter durch einen Strich durch die Rechnung macht, das Festival läuft und dann auf einmal gibt es ein Riesenwetterereignis und alle müssen nach Hause gehen? Kann man sich dagegen absichern? Oder kannst du
Ja.
dich gegen, ich sag mal, eine Prognose, die dann mal nicht so hundertprozentig funktioniert, um es vorsichtig auszudrücken, absichern?
Also generell gilt bei den Veranstaltern, Konzerten, Festivals, der Vertragspartner ist der Veranstalter, also die Agentur, die auf der Karte steht. Und dann ist es so, je nachdem, wenn es bereits vor Beginn abgesagt wird, dann hat man
Okay.
Anspruch auf die Rückerstattung des Tickets. Und dann ansonsten, je nachdem, also wenn das Wetter zum Beispiel Grund dafür ist, dann eben wird nur das Ticket bezahlt. Und ansonsten, wenn eine Schuld des Veranstalters nachweisbar ist, dann kann man auch die Hotel- und Anfahrtkosten natürlich zurückerstattet bekommen. Aber mit der Schuld ist es natürlich auch so eine Sache. Gerade bei Wetter, ja, Wetterschäden oder beim Wetter ist es so, es muss eine grobe Fahrlässigkeit vorhanden sein. Und natürlich, also ich meine, wenn man wenn seine Hausaufgaben gemacht hat, dann ist da keine grobe Fahrlässigkeit, weil in dem Wetter, wie wir es vorher gesagt haben, immer eine gewisse Unsicherheit ja,
Klar.
liegt. Also wir arbeiten natürlich mit einer Sicherheitsmarge, wir versuchen genauso so genau wie möglich zu sein, aber mit einer gewissen Sicherheitsmarge. Es ist auch eine Sache mit Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich eben es ist, dass das Wetter, also dass das Unwetter eintrifft und sonst was. Aber genau, also die Rechtsprechung in diesem Sinne ist relativ eindeutig, dass da eben, wenn man genau wirklich die Vorhersage begründen kann, also es geht ja darum, diese Entscheidung zu begründen, ja, dann ist es genau, dann gibt es da keine Haftung für uns als Meteorologen. Also früher hat man den Überbringer der schlechten Nachrichten dann natürlich irgendwie ja, beiseite geschafft. Aber wenn ich jetzt
Zum
heute
Glück heute
sage,
nicht mehr
es
so.
kommt schweres Unwetter, dann hier bin ich noch mit dem Kopf dran,
Ja.
deswegen passt das.
Ja. Ich hätte eine Frage noch, die so ein bisschen auf das Thema Klimawandel abzielt. Kannst du denn auch für dich in deiner Funktion feststellen, dass sich solche Wetterereignisse, wie wir sie immer wieder hören oder die auch auf Festivals stattfinden, extrem erhöht haben in den letzten Jahren? Das wirst du ja daran erkennen, wie oft du angefragt wirst von Veranstaltern. Was hat sich denn da so in den letzten Jahren getan? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, also generell ist es so, also es ist natürlich immer es ist immer ein subjektiver Eindruck. Früher hat man auch gesagt, also früher im Winter lag immer Schnee, guckt man wirklich
Ja.
sich die Daten an, dann war es letztendlich, ich komme auch aus dem Rheinland, da ist dann relativ wenig Schnee vorhanden gewesen. Aber genau, letztendlich, der Klimawandel ist Fakt und auch die extreme Ereignisse werden mehr, weil wir natürlich mehr Energie in der Atmosphäre haben. Die Wetterlagen ändern sich in dem Sinne, dass ich mehr stationäre Wetterlagen habe, wo dann eben wirklich extrem feuchtwarme Luft aus dem Südwesten zum Beispiel kommt. Die Gewitter zum Beispiel auch langsamer ziehen, sozusagen auch, also dementsprechend auch für mehr Starkregen sorgen können. Wärmere Luft kann auch mehr Wasserdampf beinhalten, also die Regenrate wird stärker, beziehungsweise der Niederschlagsprozess ändert sich, wo ich dann auch eine größere Regenrate habe. Und ja, es hat sich verändert, dass die Veranstalter natürlich auch mehr die Meteorologen buchen, wobei das auch, im Englischen sagt man the awareness, also man guckt darauf, was passiert. Also man hat das Wetter mehr im Kopf. Früher hat man also nach dem Verfahren Hoffnung gearbeitet, aber Hoffnung ist eigentlich keine Option, wenn man mit Menschen arbeitet, mit der Sicherheit von Menschen arbeitet. Ja. Deswegen hat man gesagt, ich muss mich absichern, ich muss den Experten vertrauen. Es ist oft dann auch ein Ingenieur dabei, der auf die Bauten guckt und so, und wechselweise spricht man sich ja ab. Ne? Das ist ja, man hat die Notfallpläne, aber man betrachtet die Situation auch, guckt, was passiert, und dann spricht man ab, kann ich eben das auch noch, trotzdem die Schwellenwerte erreicht worden sind, das Festival noch weiterlaufen lassen, weil ich letztendlich der Überzeugung bin, es besteht keine Gefahr.
Wollen wir die Frage doch noch stellen?
Ja, okay. Das ist so eine schöne
verbraucherorientierte
Frage, die würde ich gerne noch stellen. Soll ich machen?
Ja, ich mache schon. Ja, wir hatten nämlich überlegt, ob wir jetzt das noch irgendwie so stellen, weil wir eigentlich schon so viel und tief in das Thema eingestiegen sind. Aber wir stellen sie trotzdem noch für unsere Hörer und Hörerinnen. Ja, also was sind denn so deine Tipps? Wie verhält man sich am besten auf einer Großveranstaltung, wenn zum Beispiel das Unwetter kommt?
Du stehst mittendrin in
Du stehst mittendrin und Leuten sollst am besten nicht in Panik ausbrechen. Ja.
Ja, genau. Also wie gesagt, also Panik ist ganz, ganz fehl am Platze. Ich meine, letztendlich ruhig und besonnen reagieren. Gucken, wo kann man sich unterstellen, beziehungsweise wo kann man sich in Sicherheit bringen. Und auch behilflich sein. Gucken, wer ist denn noch vulnerabler als ich zum Beispiel? Kann ich jemandem helfen? Und letztendlich, ich meine, es passiert ja meistens nichts. Ne? Also das ist in so und so viel tausend Zuschauer. Es ist natürlich auch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bin ich der Einzige, dem gerade was passiert? Eher nicht. Ja? Deswegen, natürlich will ich mich in Sicherheit bringen, aber gucke nach den anderen und ganz gesittet, wie wir das auch in der Grundschule gelernt haben, wenn dann eben der Alarm ist, sollte man nicht rausrennen, sondern ganz gesittet dann rausgehen, gucken. Und natürlich im Vorfeld mir schon mal überlegen, was passiert denn, was mache ich denn? Das ist ja heutzutage eigentlich überall der Fall. Wenn man irgendwo zum Beispiel in einer Jugendherberge mit den Kindern ist, guckt man, wo ist der Fluchtweg, und da sich dann schon mal drüber informieren, dass man im Falle des Falles schon mal genau weiß, ah, da geht's lang und nicht lange suchen muss.
Genau, und bei Gewitter nicht unterm Baum stellen.
Ja.
Genau. Unter Keimen noch nicht mal Eichen. Also Eichen und Buchen, dieser Spruch, der ist natürlich auch Quatsch. Der hat nur seine Ursache, dass bei dem einen Baum der Stamm deutlich zersplittert nach Blitzeinschlag, bei dem anderen ist der Stamm nicht groß beschädigt. Aber genau, unter beiden Bäumen kann man sehr großen Schaden davontragen.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal so langsam zum Ende des Podcasts. Und da gucken wir ja so regelmäßig ein bisschen in die Glaskugel, was ja auch super zum Thema Wetter passt. Und haben uns natürlich jetzt eine technische Frage überlegt, also wie wird sich diese ganze Messtechnik, Analyse und so weiter noch weiterentwickeln können? Was erwartest du da in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wie wird sich da die Arbeit vielleicht noch verändern?
Genau, bis wann geht keine Prognose mehr daneben?
Ja.
Also, ich meine, es verschiebt sich. Also wie gesagt, ich meinte, die Modelle sind schon mittlerweile brutal gut geworden. Und KI ist natürlich in aller Munde, und auch in der Wettervorhersage, wo ja traditionell massenweise an Daten anfallen, ist natürlich, wird KI zunehmend verwendet. Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage hat ein KI-Modell jetzt gerade öffentlich gemacht. Und da wird sich da natürlich auch sehr, sehr viel tun. Man sieht es auf den Konferenzen zum Beispiel. KI ist mittlerweile da dominierend. Wobei man natürlich diese Physik, das physikalische Wissen nicht da vergessen muss. Also die traditionelle Wettervorhersage, das Verständnis ist auch wichtig, um zu wissen, was da passiert. Und dann auch zum Beispiel beim Deutschen Wetterdienst kommt jetzt gerade mit einem Synchronie-Projekt, also diese Integration mit dem Nowcasting anhand von Radardaten überführend in diese numerische Wettervorhersage, also nahtlos überführend. Da ist gerade ein Projekt, das zunehmend operationell wird. Da wird sich auch in den nächsten 1-2 Jahren deutlich was verändern, und ziemlich gut. Also ist das gemacht. Und ja, ansonsten, der Meteorologe an sich wird natürlich auch mehr und mehr zum Vermittler, zum Übersetzer. Was bedeutet denn das? Wie kann ich das dann einschätzen? Ist das wirklich so schlimm, was da eben angezeigt wird? Ja, in welcher Form ist das? Das ist so sozusagen die zunehmende Aufgabe. Wobei, wie gesagt, beim Forecasting, also ich gehe zurück zum Geschichte erzählen. Also das ist immer noch, die Menschen wollen Geschichten hören. Die Kinder abends, wir erwachsen ja auch immer noch so. Und das ist dann auch diese Aufgabe des Meteorologen, diese Geschichte schön zu erzählen, aber auch natürlich auch mit Hintergrund.
Okay, ja.
Ja, also ein super spannendes Thema, wie ich
Und vor allem
finde.
ein
Ich fand
toller
das
Einblick in die
total
Arbeit
gut,
und
dass
in
wir hier
die
gesprochen
Arbeit
haben. Ja.
eines modernen Meteorologen, würde ich mal sagen. Was heute alles
Fand ich
möglich ist,
toll.
ist ja super. Ja.
Dankeschön.
Ja.
Ja, gerne.
Lieber Malte Neubart, vielen Dank für die Einblicke. Und wenn ihr noch
Ja.
mehr darüber hören wollt, über Herrn Neuper, über Malte Neuper, über das, was er tut, dann schaut in unsere Shownotes. Da sind immer noch ein paar interessante Links drin.
Ja, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Kommentare, schreibt uns entweder direkt an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge.
Genau. Ich würde sagen, das war's für heute. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast und ich sage oder wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.